Herr Jesus Christus, ich bete, dass du wirklich unsere Herzen berührst. Dass jeder, der heute hier ist, ob Gemeindeglied oder Gast oder wie auch immer er gekommen ist, Herr, ich möchte, dass du zu uns sprichst. Amen. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann wird alles anders. Ankunft Jesu in unserem Leben. Verheißungen werden tatsächlich Realität. Und die Verbindung mit dem Vater im Himmel wird heil. Dann wird Gebet anders. Dann wird Leben anders. Dann wird Zuversicht anders. Dann wird Glauben anders. Dann wird vieles anders. Wenn Jesus in unser Leben kommt, wird wirklich etwas anders. Und daraus dürfen wir dann die tiefe Gewissheit ableiten, dass unser Vater im Himmel Gutes gibt, denen, die ihn bitten. Ich lese uns aus Matthäus 7, die Verse 7 bis 11. Wir kommen heute zum Ende der Bergpredigt. Wir haben uns lange damit beschäftigt. Und ich glaube, es hat uns in vielen Bereichen sehr herausgefordert. Aber auch in vielen Bereichen, glaube ich, auch Mut gemacht, das zu leben, was Jesus hier lehrt und sagt. Ich lese aus Matthäus 7, die Verse 7 bis 11. Bittet Gott, heißt es hier. Bittet Gott, und er wird euch geben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, dann wird euch die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der wird bekommen. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wenn ein Kind seinen Vater um ein Stück Brot bittet, wird er ihm dann einen Stein geben? Wenn es um einen Fisch bittet, wird er ihm etwa eine giftige Schlange geben? Wenn schon ihr hartherzigen, sündigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen gute Gaben schenken, die ihn darum bitten? Nichts ermutigt uns besser als die gewisse Zuversicht, dass wir etwas erreichen werden, dass etwas erreichbar ist, sagte einmal Calvin. Wenn wir bitten, wird uns gegeben. Wenn wir suchen, werden wir finden. Wenn wir anklopfen, wird uns aufgetan. Wenn der Bergprediger Jesus Christus in unser Leben kommt, dann werden wir doch mit dem Vater im Himmel versöhnt. Deshalb kommt er. Und unser Vater im Himmel hat uns doch versprochen, für uns zu sorgen. Und da, wo wir in dieser Kindschaft stehen, dürfen wir gewiss sein, dass diese Versorgung gilt. In allen Bereichen unseres Lebens. Wenn Jesus uns versöhnt hat, dann dürfen wir uns stets bewusst machen, dass der Gott, zu dem wir kommen, Jesus nannte ihn mal Abba, dieser Abba-Vater, der unendlich gut und freundlich zu uns ist und immer wieder sein will, dass wir wirklich zu diesem Papa kommen. Ich glaube, das wird uns verändern und unsere Gebete und unser Vertrauen in ihn wirklich erneuern. Das mit dem Abba ist ja gar nicht so einfach, zu Gott Papa zu sagen, zu dem großen Gott. Damals war das, genau wie heute, ein Alltagswort aus dem einfachen Familienleben. Meine Kinder sagen Papa zu mir. Das ist gut so. Aber kein Jude hätte sich gewagt, zu Gott Papa zu sagen. Gott so anzusprechen, das war eigentlich in ihrer Vorstellung nicht möglich. Da war diese komische Ehrfurcht, ja, nicht sichtbar oder verlauten zu lassen, was Gott irgendwie nicht genug äußere Ehre geben könnte. Und die Pharisäer, die haben darüber streng gewacht. Aber das persönliche Leben der Leute, auch oft der frommen Leute, das war oft sehr weit weg von Gott und von seinem Willen und hatte mit Gott eigentlich gar nichts zu tun oder nur ganz wenig zu tun. Eben diese religiöse Haltung, nicht Papa sagen zu können und große Ehre nach außen, aber innen war da nicht viel. Und diese religiöse Haltung, die hat Jesus immer wieder vehement in der Bergpredigt auch moniert. Und Jesus macht es ganz anders vor, der lebte auch ganz anders. Der hatte einen Papa im Himmel und er hat es auch gezeigt. Und eigentlich haben sie ihm das ordentlich angekreidet, dass er mit Gott, dem Vater im Himmel, so umging und sagte Papa zu ihm. Das Äußere war Jesus oft nicht wichtig. Und das brachte ihn in einen großen Kampf, gerade mit den Pharisäern. Er aß mit Prostituierten, mit Sündern. Das haben sie ihm vorgeworfen. Er ging auf die einfachen Leute zu. Er ging auf Samariter zu, die eigentlich bäh waren. Und alle dachten, das geht doch nicht. Aber, obwohl er das machte, war seine Beziehung zu Gott ganz intensiv, ganz persönlich. Und er suchte, den Willen Gottes zu tun. Und er hat ihn getan. Nicht äußerlich, sondern im Handeln und im eigenen Tun. Und so war Gott dann für Jesus niemals die unpersönliche Gottheit, der man besser nicht zu nahe kam, sondern Gott war sein Papa. Jesus redete mit seinem Papa immer zu, vertraute ihm und erlebte genau das. Ihm wurde gegeben. Er hat gefunden und ihm wurde aufgetan. Und Jesus bevollmächtigte seine Jünger und Nachfolger. Ja, er forderte sie quasi auf, Gott auch als ihren Vater im Himmel anzusprechen und in dieser Vater-Sohn-Beziehung zu leben. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Alles, was ihnen widerfuhr, alles, was sie brauchten, sollten sie im Gebet dem Vater aber bringen und aussprechen. Und so lehrte er den Menschen, die ihm auf dem Berg zuhörten, das vertrauensvolle Gebet. Er lehrt sie, zu ihrem Papa zu kommen. Was könnte schlichter sein als dieses Gebetskonzept? Wir müssen ein Seminar über Gebet machen, mit allen Auf und Abs und allen theologischen Spitzfindigkeiten. Nein, er sagt, geh zu deinem Papa im Himmel, das reicht. Sag ihm, was du auf dem Herzen hast. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Nicht das äußerlich geschliffene, aber inhaltliche, wir erinnern uns noch, Gebabbel der Pharisäer, sondern die schlichte, aber vertrauensvolle Bitte an den Vater im Himmel. Darum geht's. Warum wir das oft nicht so erleben, hat seinen Grund nicht in Gott, sondern in uns und in unserer mangelnden Beziehung oft zu Gott. Wir kommen oft gar nicht zu unserem Papa, weil wir nicht das Vertrauen in unseren Vater haben. Wir sind oft nicht bereit, uns ihm wirklich anzuvertrauen, sind verkrampft und rechnen eher damit, dass das, was ich da habe, dass Gott unsere Bitte sowieso abschlägt, als dass er uns wirklich gnädig versorgen will. Wir leben viel zu oft in dieser künstlichen, äußerlichen Beziehung der Pharisäer, anstatt in der persönlichen, tief zu mir gehörenden Beziehung, wie Jesus so mit dem Vater lebte und die durch Jesus doch auch für uns jetzt lebbar ist. Dafür ist er doch gekommen. Bittet und es wird euch gegeben. Die Bitte ist einfach ein schlichter Vertrauensakt. Gebet ist einfach der Weg, den Gott für uns bestimmt hat, um bewusst zum Ausdruck zu bringen, dass wir ihn brauchen und ihm vertrauen. Glaube, das griechische Wort Pistis, ist das Schlüsselwort im Gebet. Das heißt nämlich nichts anderes als Vertrauen. Glauben heißt nicht, ich mache 10 Gebete, ich mache dies oder ich mache das. Glauben heißt schlicht und einfach, ich lasse mich in die Verheißung Gottes fallen. Ich lasse mich da reinfallen, in der Gewissheit, er wird mich auffangen. Und unsere Bitten, die drücken aus, ich vertraue Gott. Die müssen nicht ausdrücken, Gott, guck mal, wie fromm ich bin. Und jetzt, Gott, jetzt überrede ich dich, dass du auch das tust, was du sagst und so weiter. Wenn ein Kind seinen Vater um ein Stück Brot brittelt, Wird er ihm einen Stein geben? Fragt Jesus. Nein. Vertrauen wir. Vertraust du so deinem Vater im Himmel? Ist deine Beziehung zu Gott so, dass du ihm wirklich vertraust? Nur ich weiß, dass das nicht immer so einfach schwarz-weiß zu malen ist. Ich weiß es aus dem eigenen Leben. Und viele von uns kennen das. Wir beten, wir kommen mit diesem Vertrauen und stehen trotzdem da und denken, warum? Wieso ist das jetzt im Moment so? Warum ändert sich nichts? Warum muss ich vielleicht den Menschen, den ich so liebe, loslassen? Warum ist diese Situation jetzt so verdreht und es gibt irgendwie keine Aussicht auf Änderung? Ich kenne das. Ich kenne das genauso wie ihr. Ihr habt es ja alle mitgekriegt, vor einigen Jahren, als ich da ziemlich erkrankt bin. Und glaubt mir, ich habe gebetet. Ich habe gebetet, um in diese OP vorbeizukommen. Ich habe gebetet, dass das einfach aufhört, diese Beklemmungen, dass es endlich vorbei ist, dass diese Angstzustände, die da kommen, die da einfach mit einherkommen, wo du gar nichts gegen machen kannst. Und ich habe gebetet und auf den Knien und meine Frau, wir waren auf den Knien und nichts passierte. Es war ein Moment, okay, du bist ein bisschen getragen, aber sobald ich wieder aufgestanden bin, boah, kam die Klammer wieder. Und die ging nicht weg. Und ich habe zu Gott geschrien, habe gesagt, Vater, Papa im Himmel, ich will das nicht. Ich habe Angst. Nichts passierte. Der Arzt stellte die Diagnose und ich musste ins Krankenhaus fahren, ob ich wollte oder nicht. Und ich habe gedacht, Gott kann doch Wunder tun. Es muss doch nicht sein. Herz-OP, nein. Und trotzdem, trotz dieser scheinbaren Nichterhörung von Gebet, ist etwas ganz Interessantes passiert. Dass trotz dieser Situation ich irgendwie gemerkt habe, Gott ist trotzdem da. Er hat irgendwie gehalten. Und als ich im Krankenhaus war, das war schlimm. Und trotzdem gab es die Situation, wo ich dann immer wieder an den Punkt kam und gespürt habe, mein Vater im Himmel ist da. Und am schlimmsten war es in der Nacht vor der Operation. Dass das alles so kam, was ist, wenn du da nicht durchkommst. Und ich habe gespürt, Jesus ist da. Und ich bin morgens, als wir uns verabschiedet haben, meine Frau und ich, und in die OP gebracht wurde, und irgendwie ist ja dann mein Herz kollabiert, dann ging ja nichts mehr. Und trotzdem war da dieses Gefühl, und ich kann mich an nichts anderes erinnern, auch als die Woche dann ich dann weg war. Ich kann mich an nichts anderes erinnern, als nur das, ich trage dich. Und irgendwie, ja, war mein Vater im Himmel da. Meine Gebete klangen anders. Eine Gebetserhörung hätte ich erwartet. Ich stehe da auf, geheilt, und die Ärzte sagen, wir wissen nicht, was überhaupt da ist. Das wäre so mein Dream gewesen, mein Traum. Trotz scheinbarer Nichterhörung, und ich glaube, da haben wir alle Erfahrung mit, von Nichterhörung von Gebet, trotzdem kommen wir tiefer ins absolute Vertrauen in Gottes Liebe. Einfach, weil wir dranbleiben. Weil wir immer wieder beten. Das ist nichts Äußerliches. Da ging es nicht mehr darum, was habe ich geleistet? Ich konnte nichts mehr leisten. Da ging es nicht darum, was ich vorher oder nachher, da ging es ums Jetzt. Da ging es nicht mehr darum, wie ich dastehe. Es ist egal in so einer Situation. Da geht es nur noch darum, ist Gott wirklich mein Vater im Himmel, der mich geschaffen und mich bis hierher geführt hat, der seine Hand auch jetzt nicht zurückziehen wird. Kann ich das glauben? Und ich kann es, wenn Jesus Christus in meinem Leben ist, weil es nicht mehr aus mir kommt, sondern aus der Kraft seines Geistes in mir. zu wissen, wie auch immer, er wird seine Hand nicht zurückziehen. Du hast keine Idee, wie es anders wird. Aber du weißt, diese Hand, die dich hier hält, die hält dich immer treuig. Es ist dieses letzte Vertrauen, das darauf setzt, mein Papa im Himmel hält mich fest. Was auch immer geschehen wird, er wird es gut machen. Das lehrt Jesus hier. Trotz meines aktuellen Mangels, trotz meiner zu geringen Vorstellungskraft, wie diese Situation sich lösen lässt, trotz aller realen Schwierigkeiten, mein Papa im Himmel trägt mich durch. Aber, und das macht Jesus jetzt auch noch einmal sehr deutlich, das setzt eine klare Entscheidung für Christus voraus. Und nicht irgendeine so eine, ich halte mir alle Optionen mal offen, Entscheidung. Und das macht Jesus wirklich deutlich. Es geht bei ihm und im Glauben tatsächlich um eine absolute Wahl. Jesus besteht auf eine klare Grundsatzentscheidung. Er besteht darauf. Und ich lese weiter aus Matthäus 7, die Verse 13 bis 14. Nur durch eine sehr enge Tür könnt ihr in das Reich Gottes kommen. Der Weg zur Hölle dagegen ist breit und hat ein weites Tor. Viele entscheiden sich für diesen scheinbar bequemen Weg. Aber die Tür, die zum Leben führt, ist eng. Und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb gehen ihn nur wenige. Ganz viele, die lange zur Gemeinde gehören, haben damit ja manches Merkwürdiges gehört drüber, manches Angstmachendes gehört. Aber was Jesus hier wirklich tut, ist zwei Wege uns vorzustellen. Der breite, der leichte Weg, das ist der Weg, der keine Bordsteinkanten hat, die irgendwie eine Richtung geben. Und wer auf diesem Weg unterwegs ist, folgt seinen eigenen zurechtgezimmerten Meinungen, seinen eigenen Wünschen, die oft entgegengesetzt sind von dem, was Jesus sagt. Das muss uns klar sein. Halt dem Weg, den vielleicht die Mehrheit für richtig hält, der gesellschaftlich anerkannt ist, dem Weg der Religiosität. Der andere Weg, den Jesus hier beschreibt, der ist schmaler, weil der hat so eine Bordsteinkante. Und diese Bordsteinkante ist der Wille Gottes. Auch die Pforte zu diesem Weg ist eng. Und hindurchzukommen fordert Jesus uns auf, um da hindurchzukommen, fordert er uns auf, manches zurückzulassen. Vielleicht Sünde oder so ein Kram, an dem wir oft festhängen, weil wir denken, ohne das geht's doch nicht. Letztlich geht es dabei immer um die Entscheidung, Jesus zu folgen. Und zwar in dem, was er sagt, nicht in dem, was ich mir vorstelle. Ob das nun in unser modernes Bild passt oder nicht. Jesus sagt, ich bin diese Tür und wenn jemand durch mich hineingeht, auch wenn es im ersten Moment mühsam, schwierig erscheint, der wird selig, der wird gesegnet, der empfängt das Leben aus Gott und er spürt diese Hand, die ihn hält. Du triffst die Entscheidung, welchen Weg du gehst. Aber gehst du den falschen, empfängst du nicht den verheißenen Segen. Auf welchem Weg bist du unterwegs? Der breite Weg, sagt Jesus, ist Selbstmord. Du gehst geistlich und oft auch körperlich daran kaputt und in Bezug auf die Ewigkeit im Letzten verloren, in die ewige Trennung von Gott. Und deshalb fordert uns Jesus auf, genau zu überlegen, welchen Weg schlagen wir ein? Denn es hat Konsequenzen. Jesus ruft dich auf, geh den richtigen Weg. Auf dem, der dich zum Vater im Himmel führt, der dich zu deinem Papa bringt. Ich brauche nicht zu betonen, dass in unserer Zeit eine solche Rede Jesu völlig out ist. Das will kaum noch einer hören. Wie? Meint Jesus ernst, dass ich mich festlegen soll? Der goldene Mittelweg, der ist der beste für mich. Nein, Jesus fordert ein Ja oder ein Nein. Den goldenen Mittelweg, den gibt es nur bei uns, nicht bei ihm. Bist du gerade nachdenklich, ob du auf dem richtigen Weg unterwegs bist unterwegs bist, dann triff die Entscheidung für den richtigen Weg. Und das bedeutet Advent, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Tja, und dann gab es Leute damals wie heute, die meinten, so etwas kann man doch nicht sagen, nicht predigen, das geht doch nicht. Ich lese weiter. Nehmt euch in Acht vor denen, die falsche Lehren verbreiten, sagt Jesus. Sie tarnen sich als sanfte Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie reißende Wölfe. Wie man einen Baum an seiner Frucht erkennt, so erkennt man auch sie an ihrem Tun und Treiben. Weintrauben kann man nicht von Dornbüschen und Feigen nicht von Disteln ernten. Ein guter Baum bringt gute Früchte und ein kranker Baum schlechte. Ein guter Baum wird keine schlechten Früchte tragen, genauso wenig wie ein kranker Baum gute Früchte hervorbringt. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und verbrannt. Jesus haut ganz schön auf den Putz und er ist mutig. Ebenso werdet ihr auch einen Menschen an seinen Taten erkennen. Interessant, das Wort, was hier im Urtext verwendet wird, im Griechischen. Es heißt Pseudos. Jesus spricht vom Pseudo-Frommen, vom Pseudo-Lehrern, vom Pseudo-Christen. Jesus sagt, solche Pseudos sind gefährlich und täuschen den eigenen Willen als den Willen Gottes vor. Das ist aber schlicht Lüge, sagt er. Einer der Hauptmerkmale dieser Menschen war und ist ein sogenannter unmoralischer Optimismus, so sagt man jedenfalls in der Theologie. Das bedeutet nichts anderes, dass man schlicht leugnet, dass Gott Konsequenzen für Sünden oder Unmoral ziehen wird. Sollte Gott in seinem Wort etwa gesagt haben, dass er dies oder das nicht will? Obwohl es doch heutzutage alle machen? Und wenn es so ist, warum soll ich mir das als Christ nicht auch rausnehmen? Also leugnet man die Konsequenz, die Gott für Sünde oder Unmoral ankündigt. Das kann man heute doch nicht mehr so sehen. Ja, die Liebe und Barmherzigkeit, mein Papa im Himmel, darüber können wir reden. Aber über Konsequenzen? Nein, danke. Aber das macht Jesus und deshalb sagt er diese harten Worte. Nicht, weil er lieblos ist oder weil er uns ein schlechtes Gewissen machen will. Er sagt, es hat Konsequenzen, welchen Weg du gehst. Dein Papa im Himmel will, dass du zu ihm und seinem Willen ein klares Ja findest. Für ihn ist es kein Problem, liebe Geschwister, wenn du es mal nicht schaffst. Wenn du versagst, seinen Willen gar nicht umsetzen konntest. Wenn du dann zu ihm kommst, er wird dir vergeben, das ist gewiss. Aber er hat ein Riesenproblem damit, wenn du meinst, du kannst Gott spielen und seinen nun mal offenbarten Willen einfach wegwischen und sagen, nee, das steht da so nicht, das ist so nicht. Und anfangen zu erklären oder zu lehren, Gott meint das auch nicht so. Wir können uns das ja schließlich aussuchen. Und außerdem, es ist nicht mehr modern und nicht mehr zeitgemäß. Und heute sind wir ja moralisch viel freier. Das kann man nicht mehr so machen, wie das früher war. Schon Jeremia merkte an in Jeremia 8, ihr sagt, auch wenn ihr tut, was Gott nicht will, es wird kein Unheil über euch kommen. Er sagt, ihr enttäuscht euch nicht. Ihr sagt Friede, aber es ist kein Friede da. Pseudos sind Experten darin, die klare Entscheidung für den Willen Gottes nicht zu fordern und den breiten Weg zu tolerieren, da er angeblich gar nicht ins Verderben führt, weil der Weg ja am Ende doch zu Gottes Gnade führt. In falscher Sicherheit zu wiegen, anstatt vor dem drohenden Konsequenzen, und hier ist nicht nur das Gericht Gottes irgendwann einmal gemeint, sondern auch oft die fatalen Folgen für uns selber, wenn wir an Gottes Willen vorbeileben. Dass wir den Segen Gottes nicht oder nicht mehr empfangen können. Davor zu warnen und den Ausweg aufzuzeigen, ist aus Jesu Sicht fatal, wenn wir das unterschlagen. Und zum Schluss bringt es Jesus noch einmal auf den Punkt, nach einer langen und sehr eindrücklichen Bergpredigt, in der er aufgezeigt hat, wie das Reich Gottes funktioniert und welchen Segen das auch freisetzt. Triff deine Entscheidung jetzt. eine glasklare Entscheidung. Willst du dem Bergprediger nachfolgen oder nicht? Das fragt er. Und er sagt, bitte kein Lippenbekenntnis. Kein, ich will mal sehen, wie weit ich komme. Und kein, ich finde das alles richtig, aber nach Handeln, nö, das mache ich nicht. Jesus will eine klare Entscheidung. Ja, ich will ein Kind Gottes sein. Von Jesus durch sein Evangelium erlöst und befreit, um ihm trotz all meiner Schwachheit nachzufolgen. Zu tun, was er sagt, was ich von ihm erkannt habe. Er ruft uns auf, uns ihm und seinem Willen mit ganzem Herzen, Verstand und Leben anzuvertrauen. Segen kommt nicht dadurch, dass wir das Richtige sagen, sondern dadurch, dass wir tun, was wir sagen. Und unser Bekenntnis zu Christus mit einem entsprechenden Lebenswandel auch begleiten. Dabei dürfen wir Fehler machen, noch und noch. Aber diese Fehler werden uns nur dann nicht den Segen der Gotteskindschaft rauben, wenn wir Jesus und seiner Sache immer die Autorität geben, die Gott verlangt. Dann, so sagt es die Bibel, bauen wir auf ein festes Fundament. Und dieses Fundament ist nach außen erst einmal nicht sichtbar. Erst im Sturm wird die Wahrheit ans Licht kommen. Manchmal verrät es eine Krise oder der Verlust der eigenen Pläne, wer wir wirklich sind. Lippenbekenntnisse oder reines Verstandeswissen nützen dir dann nichts. Dann hält dich nur das, was du auch tust bzw. getan hast, von dem, was du glaubst. Nicht, wer mich dauernd Herr, Herr nennt, wird in Gottes Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tage des Gerichts werden zwar viele sagen, aber Herr, wir haben doch deine Wahrheit gepredigt. Wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mächtige Taten vollbracht. Aber Jesus wird ihnen sagen, ihr habt nie wirklich zu mir gehört. Was ihr getan habt, das habt ihr ohne mich getan. Geht mir aus den Augen. Wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flut das Land überschwemmt und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Ich komme zum Schluss. Die Bibel ist ein gefährliches Buch. Und die Gemeinde ist tatsächlich ein gefährlicher Verein. Denn in der Bibel hören wir die Worte Jesu. Und mit dem Eintritt in die Gemeinde sagen wir öffentlich, dass wir an ihn glauben. Nicht umsonst fordern wir ein Glaubensbekenntnis vor der Taufe. Damit gehören wir also zu dieser Gesellschaft, von der Jesus sagt, dass sie seine Lehre hört und ihn Herr nennt. Und das nimmt dich in die Pflicht. Das nimmt uns in die Pflicht, dass was wir wissen und sagen, auch zu tun, es in die Tat umzusetzen, in all unserer Schwachheit, mit all unseren Fehlern, mit all unseren Zweifeln, mit all unseren Ängsten, aber zu sagen, ich will es leben. Ich will mich dem anvertrauen. Und so endet die Bergpredigt mit dem klaren Anspruch, entscheide dich. Lebe das, was durch die Neugeburt in Christus in dich hineingelegt wurde. Und du wirst sehen, du kannst das belasten. Du kannst das ausprobieren. Es wird dich halten. Die Frage, die Jesus dir heute stellt, will ich das? Will ich das in meiner Schwachheit wirklich leben? Was Jesus in der Bergpredigt lebt. Und jeder von uns ist hier an Punkte gekommen, die ihn herausgefordert haben. Du musst es nicht können. Es geht darum, willst du? Lässt du dich drauf ein? Du lebst es nicht aus dir heraus, sondern aus dem, was Christus schon in dich hineingelegt hast. Aber du entscheidest, ob du diesen Weg mit ihm gehst oder eben auch nicht. Oder ob du die Werte der Welt leben willst. Was willst du? Wenn Jesus jetzt hier stehen würde, würde er dich fragen, was willst du? Entscheide dich. Wenn du Jesus willst, wenn du ein gesegnetes Kind deines Papas im Himmel sein willst, dann sag zu Jesus, ja, ich will dir folgen. Wo ich es nicht kann, vergib mir. Wo ich Zweifel habe, stärk mich. Aber ich will dir folgen. Ich nehme deine Hand jetzt und gehe mit dir. Als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Zuhörer tief betroffen. Denn was er gesagt hatte, waren nicht leere Worte, wie bei ihren Schriftgelehrten. Sie merkten, dass Gott selbst durch Jesus zu ihnen gesprochen hat. Amen.